Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Heute mal in einer etwas anderen Besetzung, aber eine, die, ja, ich würde behaupten, nicht weniger unterhaltsam und nicht weniger qualitativ ist. Nämlich die gute Nina ist mal wieder dabei. Hi Nina.
Hi.
Wer regelmäßiger Zuhörer ist von unserem Podcast, der kennt dich auch schon. Du hast schon mal in unserem Spiele-Talk zu Hogwarts Legacy mitgemischt und ja, du kannst dich ja gerne nochmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Genau. Hi, ich bin Nina. Ich bin eigentlich Booktuberin. Das heißt, dass ich eigentlich die ganze Zeit über Bücher rede in meiner Freizeit. Aber ich spiele auch gerne, beziehungsweise schaue ich gerne bei Spielen zu. Und das ist auch ein bisschen das Thema für heute, weshalb ich froh bin, wieder dabei zu sein. Bei Hogwarts Legacy sind wir ein bisschen eskaliert, glaube ich. Wie lang war der? 3 Stunden oder so?
Ja, das war auch einer unserer XXL-Casts. Ja.
Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, deswegen freue ich mich, dass ich auch diesmal wieder dabei sein kann.
Mhm. Ja, cool. Und das Thema, was wir heute haben, das passt auch einigermaßen gut zu deinem Booktuber-Background, weil wir eben über ein Spiel sprechen wollen oder ja über ein Studio, das sich sehr mit Spielen auseinandersetzt, die einen großen Fokus auf Stories legen und auf das Erzählen von Geschichten. Und zwar wollen wir so ein bisschen Quantic Dream als Studio abdecken und heute im besonderen Fall dann eben Detroit Become Human. Und wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Das ist eigentlich auch so ein Ding. Ich meine, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Das ist damals auf der PS4 erschienen im Jahr 2018. Also es ist jetzt echt schon gute 6 Jahre alt inzwischen.
Stimmt, oh Gott.
Aber wir haben es jetzt beide zum ersten Mal erst vor kurzem durchgespielt. Ja, Nina, warum machen wir das? Warum sind wir jetzt darauf gekommen, über dieses alte Spiel zu sprechen?
Ich habe mit Detroit Become Human auch eine ältere Geschichte. Ich habe eine große Leidenschaft dafür, Let's Plays zu gucken. Und dabei ist es mir immer wichtig, Spiele zu gucken, die auch eine Story haben. Weil sonst denke ich immer, brauche ich das Let's Play nicht zu gucken. Also für mich ist es langweilig, wenn es nur um Gameplay geht. Ich brauche auch eine Story dahinter. Mhm. Und ich weiß, dass es frisch, nachdem Detroit Become Human rausgekommen ist, habe ich das Let's Play bei Gronkh gesehen. Ich habe so ein Problem, dass ich immer alles vergesse an Büchern und Filmen, die ich sehe. Deswegen jetzt fürs selber Spielen habe ich auch gemerkt, hatte ich alles wieder vergessen. Aber das ist ein Spiel gewesen, das hat mich damals sehr beeindruckt beim Let's Play. Und wir sind da, glaube ich, so ein bisschen drauf gekommen, weil wir beide gerne storybasierte Games mögen und dann dachten, hey, wir haben aus dieser Reihe von Spielen noch gar nichts selber gespielt. Wäre das vielleicht mal eine Idee?
Genau, ja. Bei mir war das eben auch der Punkt, dass ich so ein bisschen so immer mal wieder dabei bin, so alte PlayStation-Klassiker nachzuholen, weil ich ja doch eigentlich immer diesen Xbox-Fokus hatte und jetzt auch gerade so die neueren PlayStation-Konsolen eigentlich nicht wirklich besessen habe, beziehungsweise ich hatte zwar schon irgendwie mal Zugriff darauf, aber ja, die standen dann immer an anderen Fernsehern und das ist dann schon was anderes, ob man dann quasi jederzeit Zugriff auf seine PlayStation hat oder nicht. Und jetzt habe ich ja die PS5 seit mittlerweile auch schon über einem Jahr, glaube ich sogar. Und da hat es sich für mich einfach auch angeboten, da mal reinzuschauen. Im Gegensatz zu dir kenne ich die Story von Detroit Become Human nicht. Deswegen war ich da eigentlich total offen rangegangen. Ich wusste auch nicht, ob es mir gefällt. Ich hatte schon in Erinnerung vom ursprünglichen Release, dass das Spiel gut angekommen ist und gute Wertung bekommen hat. Ich glaube, es war so ein bisschen weniger gut angekommen als andere Titel von dem Studio. Also ich glaube, Heavy Rain hatte schon immer noch so einen Stellenwert, dass das so das absolute Topspiel von Quantic Dream ist. Mhm. Und Beyond Two Souls hatte, glaube ich, auch so seine Kritiker. Und Detroit meine ich auch, dass das zwar schon gut angekommen ist, aber gerade so die Story so im Einzelnen ein bisschen kritisiert wurde. Mhm. Aber ja, ich bin insgesamt auf jeden Fall sehr offen daran gegangen. Und du sagst es jetzt gerade, du hast eigentlich alles vergessen, obwohl du ein Let's Play gesehen hast.
Ja,
war das dein Eindruck im Vorfeld oder hast du dann beim Spielen gemerkt, okay, die Szene, die kommt mir jetzt doch bekannt vor? Oder war das echt alles weg?
Also ich muss sagen, ich wusste natürlich noch, dass es um Androiden geht. Das ist auch sehr offensichtlich. Und ich wusste tatsächlich noch grob, dass es auf eine Revolution rausgeht. Ich hatte aber zum Beispiel, es gibt drei Storylines, da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein. Und die eine hatte ich zum Beispiel komplett vergessen. Ich konnte mich nur noch an zwei von den drei Hauptcharakteren erinnern. Und während ich gespielt habe, gab es dann immer wieder Momente, wo ich dachte, ach ja, das habe ich schon mal gesehen. Nur das ist ja auch das Schöne an dem Spiel, dass jede Entscheidung, die man trifft, einem ja ganz viele verschiedene Wege offenbart. Was heißt, nur weil ich dieses eine Let's Play gesehen habe, ist es nicht unbedingt jetzt gleich gewesen mit dem Spiel, das ich schließlich erlebt habe. Deswegen hatte ich ab und zu Momente, wo ich mich erinnert habe, aber es war wirklich in der Sekunde, weshalb ich auch ganz unvoreingenommen Entscheidungen treffen konnte, weil ich nicht wusste, was das jetzt gerade für ein Resultat mit sich bringen würde.
Ja, stimmt, das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil von dem Spiel im Speziellen, aber auch von dem Genre allgemein. Also dieses Genre der interaktiven Filme oder ja, manche sagen auch, es ist so eine Weiterentwicklung von diesen klassischen Point-and-Click-Adventures wie Monkey Island und Co., dass es da eben immer verschiedene Pfade gibt, wie sich ja die Story ausgestalten kann. Und dementsprechend bin ich jetzt auch gespannt darauf, inwieweit sich auch unsere Erfahrung jetzt vom Spielen unterscheidet. Wir haben es schon so ein bisschen im Vorfeld ausgetauscht, aber ich glaube, so ganz im Detail noch nicht. Also vielleicht gibt es da noch mal den einen oder anderen Punkt, wo wir uns anders entschieden haben oder komplett andere Szenen gesehen haben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich sagte gerade auch schon, dass das so ein Staple von dem Genre ist. Hast du denn andere Spiele aus dem Genre schon gespielt? Also jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Quantic Dream im Speziellen, aber es gibt ja auch Telltale Games, die eine Menge gemacht haben. Es gibt Dontnod mit der Life of Strange-Reihe. Es gibt Until Dawn beispielsweise, ist auch so ein klassischer Vertreter. Also kennst du dich da im Breiteren aus oder ist das schon eher sowas, wo du dich eigentlich eher auf dann Quantic Dream fokussiert hast in deiner Vergangenheit?
Nee, ich bin schon lange großer Fan von solchen Spielen. Ich habe Life is Strange habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gespielt habe. Ich habe es aber angespielt. Da habe ich aber auch ein Let's Play zugeguckt. Also wie gesagt, ich habe sehr viele Let's Plays geguckt. Until Dawn war eins meiner absoluten Highlights. Das hätte ich auch sehr gerne selber gespielt. Aber ich glaube, das war auch PS3 Exclusive, die ich nicht habe, weil ich ja immer PC spiele. Und deswegen war ich damals wirklich, also die Story hat mich wirklich begeistert. Ich glaube, ich habe drei oder vier Let's Plays dazu gesehen zu Until Dawn, weil das wirklich mir extrem gut gefallen hat, die Story. Das erste Mal selber gespielt habe ich ein Spiel dieser Reihe, das war von The Dark Pictures, Men of Medan. Das ist ja auch basierend auf so einem Storytelling-Game, wo man so eine Gruppe von Freunden spielt, die auf ein Geisterschiff treffen und dann dieses kapern und da dann halt mit einer toten Besetzung sozusagen in Kontakt kommen. Ich sage jetzt mal großkotzig, ich habe das gespielt. Am Ende habe ich mich sehr gefürchtet und habe den Controller dann auch etwas öfter abgegeben an Freunde von mir, die dabei waren. Aber den Anfang habe ich zumindest selber gespielt. Und ich habe The Quarry hier liegen. Das wollen wir dieses Jahr um Halloween rumspielen. Das heißt, ja, ich würde sagen, das ist so eins meiner Lieblingsgenre an Spielen. Einfach diese Mischung aus Stories angucken und dann Entscheidungen dazu treffen.
Ja, spannend. Es gibt ja auch viele Leute, denen hängt das so ein bisschen zum Hals raus. Also, das liest man jetzt auch immer wieder, dass die Leute echt diese interaktiven Filme nicht mehr sehen können. Und ja, also, ich bin aber auch anderer Meinung. Also, ich nehme da eigentlich so ziemlich alles mit, was ich kann in dem Genre. Und habe da eigentlich immer noch Spaß dran. Telltale Games sagt ja vielleicht auch was. Die haben ja zum Beispiel diese Walking Dead Spiele gemacht, die auch sehr beliebt waren. Ich glaube, das erste kam, glaube ich, so 2013 oder so raus. Das war ja damals echt auch so ein viraler Hit, der gefühlt von jedem gespielt wurde. Und die haben ja dann ein Franchise nach dem anderen so entsprechend umgesetzt. Also Game of Thrones war dabei, Batman war dabei. Fast alles, was du dir jetzt denken kannst, haben die irgendwie in so einer Art Spiel umgesetzt. Aber dann ist ja so ein bisschen die Luft raus gewesen aus dem Genre. Immer mehr Leute haben gesagt, nee, das wird mir zu viel. Auch weil es oft in so Episoden veröffentlicht wurde, dass dann immer Episode 1 kam und dann musstest du halt Wochen warten, bis Episode 2 kam. Und ich glaube, das hat auch dem Genre so ein bisschen den Reiz genommen. Aber die sind jetzt wieder da als Studio. Also die wurden quasi aufgekauft von einem anderen Investor und sind jetzt wieder dabei und machen wieder neue Spiele. Und es gibt auch im Indie-Segment ein paar coole. Immortality kam letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. das geht schon so ein bisschen mehr in so eine Arzi-Fazi-Richtung. Fand ich aber auch sehr cool. Also das kannst du dir auch gerne mal anschauen, wenn du darauf Bock hast. Das gibt's auch eigentlich für alles. Das gibt's auch für den PC. Mhm. Hat so ein bisschen so einen anderen Ansatz. Also es ist nicht so eine lineare Erzählweise, sondern du hast quasi hunderte von einzelnen Clips, die so 30 Sekunden lang sind. Also wirklich so Filmschnipsel von einzelnen, also von echten Schauspielern eingespielt. Mhm. Und du musst quasi diese Filmschnipsel anschauen und reimst dir dann, je mehr du schaust, desto besser quasi eine Geschichte daraus zusammen. Also wie diese Schnipsel im Zusammenhang stehen und du löst quasi so ein Mysterium, indem du dir diese Schnipsel anschaust. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung interaktiver Film mit einem ganz anderen Ansatz und das fand ich auch sehr gut. Ja, und das war auch letztes Jahr echt so ein Kritiker-Darling, der mit Preisen überhäuft wurde.
Ich finde einfach, dass diese Spiele so einen Need bei mir erfüllen. Wenn ich nur einen reinen Film gucke, muss ich auch immer so mitfiebern und mitdiskutieren und überlegen, wie könnte es jetzt weitergehen. Und wenn man diese Spiele spielt, ist man einfach dabei. Man ist nicht dem ausgeliefert, was sich jetzt ausgedacht wird. Natürlich hat man begrenzt Möglichkeiten, aber trotzdem ist es einfach, man ist mittendrin statt nur dabei, wie es so schön heißt. Und das ist einfach, was ich so gerne mag an dem Genre. Vor allem kommt dazu, dass ich das ja sehr gerne im Horrorbereich mag, weil ich jetzt glaube, dass ich jetzt, ich gucke auch sehr gerne Let's Plays von Horrorspielen, aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, die zu spielen oder ob ich dann zu großer Schisser wäre, wie jetzt Resident Evil oder so etwas, wo ich dann komplett alleine durch die Welt laufe die ganze Zeit und dann auch kämpfen muss und so. Und diese Spiele bieten dann sozusagen eine Möglichkeit, ich habe diese Horror-Elemente, ich laufe da auch, aber im schlimmsten Fall ist es eine Dialogoption oder ich muss 3 Knöpfe nur drücken als Quicktime-Event. Dadurch habe ich diesen Nervenkitzel eines Horrorspiels, aber ohne diese Frustration dadurch, dass ich vielleicht zu ängstlich bin, irgendwo lang zu laufen. Mhm. Und deshalb bin ich einfach ein großer Fan von solchen Spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, dass die halt insgesamt sehr zugänglich sind. Und man muss sich da jetzt nicht irgendwie die Finger verknoten am Controller oder so, sondern es ist halt irgendwie einfach und für jeden irgendwie machbar und das ist, ja, das finde ich jetzt durchaus ein valider Punkt, der dafür spricht.
Ja, wenn man halt einfach so Casual Gamer ist, finde ich, ist das ideal. Man hat einen Bezug dazu durch die intensive Story und es ist nicht zu anspruchsvoll. Das heißt nicht, dass nicht die Leute sterben können, wie wir jetzt gleich wahrscheinlich auch merken werden.
Ja, genau. Nämlich in Detroit Become Human, da können Leute sterben. Ich spreche vorweg, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen bei dem Spiel, nochmal eine kurze Spoilerwarnung aus, dass wir auf jeden Fall über alle Inhalte des Spiels sprechen werden und da jetzt auch kein Blatt vorm Mund nehmen. Das Spiel ist 6 Jahre alt. Dementsprechend kann man das, glaube ich, auch machen. Wir können ja trotzdem vorab schon mal so einen kurzen Eindruck geben, bevor wir dann in den Spoiler übergehen, wie uns das Spiel letztendlich gefallen hat, ohne da jetzt schon auf große inhaltliche Sachen einzugehen. Also wenn du magst, kannst du einfach mal raushauen, was so dein Eindruck letztendlich ist von Detroit Become Human.
Für mich war das Spiel ein absolutes Highlight. Gerade weil es diesen filmischen Charakter hatte, war ich total in der Story drin. Ich habe auch davon geträumt tatsächlich, dass ich mich mit Leuten in meinem Traum unterhalten habe und diese Option zur Auswahl der nächsten Gespräche gesehen habe, weil einfach das so immersiv war und einen mitgerissen hat. Man hat mit den Charakteren mitgefiebert, hat sich 8-mal überlegt, welche Entscheidung man nimmt und welche Folgen das vielleicht haben könnte. Zeitgleich hat es dann noch die richtige Mischung an Spannung und auch Herausforderung für jemanden wie mich, der es jetzt nicht so gewohnt ist, schnell zu reagieren in Spielen. Wenn ich jetzt Pokémon oder Sims spiele, gibt es da keine Quick-Times-Events, die über Leben und Tod entscheiden. Trotzdem hatte das die richtige Mischung für mich. Ich war begeistert von dem Spiel. Ich habe es durchgesuchtet. Ich glaube, in 1,5 Wochen, 14 Stunden Spielzeit ist so angesetzt. Genau die richtige Länge war das. Ja, ich kann nur ein durchweg positives Fazit geben.
Ja, also ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich fand es in manchen Stellen und Szenen ein bisschen schlechter als den anderen. Also am Anfang fand ich es wirklich noch sehr gut und dann haben mich so ein paar Storylines an manchen Ecken und Enden ein bisschen verloren. Aber ja, das sind auch einfach so Detailkritikpunkte. Also ich finde, das Spiel ist auf jeden Fall unterhaltsam in seiner Story, auch wenn die so ein bisschen natürlich auf diesen Sci-Fi- und Androiden-Klischees rumreitet. Wahrscheinlich auch bewusst, dass sie da so viele, ja, so Story-Elemente übernehmen, die man dann auch von so Sachen wie iRobot oder so kennt. Also da findet das Spiel jetzt auch das Rad nicht neu. Aber ja, muss es ja auch nicht unbedingt. Die Inszenierung fand ich richtig gut. Also es ist echt deutlich hochwertiger, ja, inszeniert und auch grafisch dargestellt, als ich es im Vorfeld gedacht hätte. Also das Spiel ist ja, wie gesagt, 6 Jahre alt. Es gab dafür, soweit ich weiß, auch keinen PS5-Patch, der das dann noch mal irgendwie für die neue Hardware optimiert. Und trotzdem fand ich, sah das jetzt auf der PS5 richtig gut aus. Also das hätte auch locker ein Spiel sein können, was vor einem Jahr oder dieses Jahr erschienen wäre. Ich hätte
Ja,
es auf jeden
am
Fall sofort
Computer war es auch
geglaubt.
richtig gut, ja.
Ja, also in der Hinsicht echt top. Und ja, wenn man jetzt nicht so komplett was erwartet, was einen so neue Sichtweisen auf dieses Genre gibt, dieses Genre von diesem Sci-Fi-Androiden-Kram und da auch so sich mit so Klischees auch zurechtkommt, dann ist das auf jeden Fall unterhaltsam. Und ja, ich hatte auch eine gute Zeit damit. Ich habe es auch ähnlich schnell durchgespielt wie du. Und das hat mir jetzt auf jeden Fall auch Bock gemacht, dann auch Heavy Rain und Beyond Two Souls mal zu spielen.
Jeden Fall.
Ja, cool. Dann ab jetzt gilt's. Ab jetzt spoilen wir ohne Rücksicht auf Verluste. Und
Was nicht heißt,
dem.
dass man danach das nicht noch selber spielen kann, weil, wie wir ja
Das stimmt
gesagt haben,
natürlich, ja.
jeder Weg ist einzigartig.
Genau, jeder Weg ist einzigartig. Ich glaube, zumindest bis zu dem großen. Also, natürlich ist das Spiel jetzt nicht so strukturiert, dass man komplett unterschiedliche Spiele hat,
Ja.
die. Ne? Also, das hat ja schon so grobe Stationen, die man in jedem Storypfad immer wieder erreichen wird.
Auf jeden
Aber
Fall.
ja, auf jeden Fall. Und was wir gleich auch nochmal besprechen werden, ist natürlich auch so, dass die Charaktere an sich so ein bisschen auch die Story ausmachen. Und da hat man dann, glaube ich, schon mehr Gestaltungsspielraum, dass man sich aussuchen kann, ob der Charakter ein Arschloch sein soll oder ob er sehr nett sein soll. Und dementsprechend, da gibt es schon, ja, Varianz. Und ja, also stimmt auf jeden Fall. Man kann das Spiel auch ruhig nochmal spielen, selbst wenn man sich jetzt diesen Podcast hier angehört hat. Gut, ja, Nina, dann stelle ich dir jetzt einfach mal die ultimative Frage zum Spiel. Du kannst gerne mal erklären, worum es in Detroit Become Human denn überhaupt geht.
In Detroit Become Human spielen wir, ist es immer noch die Zukunft? Ja, ne? Es ist nah
Ja.
bei uns 2030.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh, genau.
Irgendwas in den Dreh rum, genau. Also wir spielen in der Zukunft in Amerika. Ich glaube, es gibt nicht in jedem Land Droiden in Amerika, aber auf jeden Fall. Und zwar sind diese Androiden erschaffen worden von einer Firma und sollen den Menschen helfen im Alltag. Also sie sollen Alltagsaufgaben übernehmen, auf die die Menschen im Grunde keinen Bock mehr haben. Es gibt Androiden, die sind zum Beispiel Nannies oder Altenpflegerinnen oder arbeiten in der Landwirtschaft. Halt alles so verschiedene Aufgaben. Und diese werden von den Androiden übernommen. Die sehen aus wie Menschen, weil sie so Skins haben, die sie über ihren Körper legen können, sind aber einfach Roboter. Gut erkennbar an dem Kreis an der Stirn von ihnen. Und in Detroit Become Human spielen wir drei dieser Droiden. Und zwar einen, der ein Altenpfleger ist, für einen Künstler, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Eine Nanny und Haushaltskraft für einen Mann. Und der dritte ist eine neue Art von Android. Der ist ein Polizist und der soll bei Ermittlungen, die in Androiden-Sachen sind, unterstützen. Genau. Und wir
Genau.
begleiten halt in der Story diese drei Droiden.
Ja, also das ist erstmal so die Ausgangslage von dieser Welt. Also das ganze Spiel spielt ja auch in Detroit, daher auch der Name.
Genau.
Also es ist quasi, also alle drei Charaktere, die du gerade beschrieben hast, sind in Detroit ansässig, was natürlich auch dazu führt, dass sich die Handlungsstränge der drei immer mal wieder überschneiden, was eben auch im gleichen Ort spielt. Und ja, also das ist so die Ausgangslage. Die Menschheit ist halt irgendwie so ein bisschen abhängig geworden von diesen Androiden, aber kriegst es trotzdem auch noch nicht auf die Kette, sich irgendwie besser um den Planeten zu kümmern. Also ich glaube, der Background ist auch so ein bisschen, dass der Klimawandel weit fortgeschritten ist
Genau.
und gleichzeitig droht auch der Dritte Weltkrieg. Das wird immer mal wieder so im Hintergrund angedeutet, dass da irgendwie Russen und Amerikaner in der Antarktis irgendwie sich um Land streiten und da irgendwie schwere Schütze auffahren. Also es hat schon so ein bisschen so ein dystopisches Setting, das Ganze, das irgendwie so ein bisschen, ja, nicht das Ende bevorsteht, aber auf jeden Fall ist es jetzt kein heile Welt-Setting, das kann man auf jeden Fall noch sagen.
Ich finde auch, gerade, dass wir diesen Zeitpunkt gewählt haben, um dieses Spiel zu spielen, fand ich auch lustig, wo ChatGPT dieses Jahr groß rausgekommen ist. Und ich arbeite in der PR und arbeite jeden Tag jetzt mit ChatGPT und lasse mir sozusagen helfen beim Erstellen von Texten. Und ich habe auch Kolleginnen, die Angst davor entwickelt haben, dass die KI ihnen den Job wegnimmt. Und das sieht man auch in dem Spiel. Es gibt einen Straßenmusiker direkt in einer der ersten Szenen, der ein Schild vor sich stehen hat, auf dem steht Real Human Music. Und da sozusagen auch drauf andeutet, was man jetzt ganz viel sieht, wo Leute moderne Popsongs nehmen und zum Beispiel Frank Sinatra die singen lassen als KI. Und ich finde es sehr spannend, das zu sehen, dass wir gerade in dieser Entwicklung, in der wir aktuell sind, und dann diese Detroit Become Human Welt haben, wo genau auch diese Probleme auftreten. Nehmen uns die Droiden die Jobs weg. Das fand ich ganz lustig, dass wir diesen Zeitpunkt jetzt hatten, um das zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja, glaube ich, auch in der Storyline so, dass das Cyberlife, diese Firma, die die Androiden erschaffen hat, ich glaube, das ist auch so um das Jahr 2020 rum, dass da zum ersten Mal so ein Android diesen Turing-Test bestanden hat. Der ja, meines Wissens nach, ist auch der Turing-Test dieser Test, dass man quasi mit einem künstlichen Wesen, also mit einer künstlichen Intelligenz spricht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also dass quasi die künstliche Intelligenz glaubhaft einen Menschen imitieren kann. Also dementsprechend ist es halt auch zeitlich super passend. Also da war das Spiel dann wirklich, ich meine, ChatGPT gibt es wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger als 2020 oder ich weiß gar nicht.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem jetzt so in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren
ist es. Also
ja,
2018, als das Spiel rausgekommen ist, war es auf jeden Fall noch nicht so in der allgemeinen Welt präsent. Da gab es diesen eine Roboterfrau. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt so eine Androidin, die immer wieder im Fernsehen gezeigt wird. Aber sonst habe ich das so gar nicht mitbekommen.
Ja, die dann auch immer so die... ich weiß, wen du meinst.
Da gibt es ganz viele Memes, wenn die irgendwie so Gesichter zieht und so.
Genau, die hat so ganz schlechte Grimassen
schneiden. Genau, so die.
So super creepy aussieht, genau.
Genau.
Ja, also es stimmt, das ist wirklich von der Thematik her, ist das echt... super aktuell. Ich meine, so ein Elon Musk, der warnt da ja auch schon seit irgendwie drei Jahren oder noch länger wahrscheinlich vor. Also er sagt ja immer wieder, dass es irgendwie Gesetze geben muss für KI, dass man das gesetzlich regeln muss, was damit gemacht werden kann oder was nicht, weil das ja sonst super gefährlich sei und so weiter. Das ist echt irgendwie in der Hinsicht so ein bisschen, wie sagt man, eine Prophezeiung letztendlich, was das hier erzählt. Also, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so gesehen, dass wir das echt zeitlich super passend gespielt haben, aber ja, schon.
Und
schon
es witzig. Ist auch Bezug auf diese Warnung, in der Ausgangssituation, die wir zu Beginn des Spiels haben, scheint eigentlich so, als hätten die Menschen die Androiden ganz gut im Griff. Sie können denen Befehle geben und die Droiden müssen sich an diese Befehle halten. Nur jetzt, das merken wir direkt in der Anfangsszene, das ist die allererste Sequenz, die man spielt, die ist mit dem Polizeiandroiden Connor, wird man dann in das Problem, das es gibt, reingestoßen. Und zwar gibt es immer mehr Androiden, die sich scheinbar auflehnen gegen ihre Programmierung. Und dann hat man mit Connor direkt als sozusagen Tutorial-Level, das man da spielt, das Problem, dass eben genauso ein Nanny-Roboter durchgedreht ist und jetzt sein kleines Mädchen, auf das er eigentlich aufpassen soll, über den Rand von einem Hochhaus hält.
Ja, genau. Also die Androiden haben eigentlich in ihrer Kernprogrammierung drinstehen, dass sie Menschen nicht verletzen dürfen. Also auch so ein bisschen wie bei iRobot oder so. Also da kommt dann so ein bisschen dieses Klischee von diesem Genre ins Spiel, dass die Roboter halt auf einmal gegen ihre Programmierung handeln. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage, dass das halt so immer öfter vorkommt, dass eben das passiert, dass die Androiden rumspinnen und ja, es eigentlich gar keine richtige Erklärung dafür gibt, warum das passiert. Und auch die Firma Cyberlife das eher so ein bisschen verschweigt zunächst Und da wahrscheinlich auch gar nicht so richtig eine Antwort weiß. Der Gründer von CyberLife, der ist auch untergetaucht, der hat da eigentlich gar nichts damit zu tun. So ein bisschen so ein mysteriöser Charakter und irgendwie droht das halt so aus dem Ruder zu laufen. Und Connor als erster Polizei-Androide ist dann natürlich der perfekte Ansprechpartner, um dieses Phänomen so zu untersuchen. Genau.
Diese Tutorial-Sequenz ist auch so ein starker Einstieg in dieses Spiel,
Mhm.
weil es von 0 auf 100 mich so gestresst hat. Man kommt halt an diesen Tatort, muss mit der Steuerung klarkommen und zeitgleich hört man die ganze Zeit draußen die Polizeihubschrauber und alle schreien durch die Gegend, weil halt das Leben dieses kleinen Mädchens auf dem Spiel steht. Und ich komme da als Spieler rein und muss erst mal gucken, was passiert überhaupt. Und zeitgleich habe ich diese Zeitbombe da draußen auf dem Balkon stehen und ich denke so, ich muss jetzt dieses kleine Mädchen retten, aber ich will auch irgendwie verstehen, was ich hier überhaupt tun muss.
Ja. Das ist auch immer bei diesen Spielen, finde ich, so ein bisschen so ein Ausreizen der Möglichkeiten am Anfang, weil man nicht so richtig weiß, wie offen ist das Spiel jetzt. Also ich wusste jetzt nicht in dem Fall, kann das kleine Mädchen sterben, kann es nicht sterben, also ist es zu verhindern, ist es nicht zu verhindern und ja, deshalb war ich da auch am Anfang auch wirklich gestresst, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe, damit es nicht stirbt. Und ja, mir ist es zum Glück gelungen, aber ja, Connor ist leider mit dem Übeltäter vom Dach gefallen.
Connor ist direkt bei dir gestorben am Anfang.
Connor ist direkt bei mir gestorben, ja.
Ich habe Verhandlungen geschafft und der Android hat das Mädchen losgelassen, ist vom Rand weggekommen und wurde dann erschossen
Ja.
von der Polizei. Also
Ja,
dachte ich auch so, ja,
ja.
klasse, habe ich so schön verhandelt, dann wurde er trotzdem umgebracht.
Ja. Ist ja auch so ein Kernmotiv von dem Spiel eigentlich, dass man. Oder es geht ja auch im Kern darum, dass diese Androiden so ein bisschen für ihre Menschlichkeit kämpfen und darum kämpfen, dass sie eben auch als lebendes Wesen angesehen werden. Und ja, also es hat bei mir eigentlich direkt in der ersten Szene so ein bisschen so funktioniert, weil ich wollte nicht, dass Connor stirbt. Ich wusste natürlich, dass er ein Android ist, aber. Also ich dachte schon, okay, ich muss es jetzt schaffen, dass er nicht stirbt. Und eigentlich, also wenn ich ihn jetzt als Androiden wahrgenommen hätte, hätte es mir halt egal sein können. Und als er dann vom Dach gefallen ist, habe ich halt echt gedacht, ja, scheiße, das ist schon der erste Mensch, ist jetzt schon gestorben. Aber es hat sich ja dann zum Glück herausgestellt, dass er ein Android ist und Androiden natürlich dann, ich weiß nicht, in der Cloud abgespeichert sind, aber auf jeden Fall einfach einen neuen Körper bekommen können, in dem dann halt irgendwie die Persönlichkeit neu abgespeichert wird und er dann quasi weiterlebt. Also hat das zum Glück keine Konsequenz erstmal für das weitere Spiel. Aber ich hatte da echt, dachte ich mir so, nee, es ist schon mein erster Charakter ist jetzt schon gestorben. Und ich habe nicht gedacht, mein erster Charakter ist kaputt gegangen. Also da hatte das Spiel dann schon irgendwie sein
Das
Ziel
stimmt.
erreicht, direkt in der ersten Szene.
Das stimmt, wie du das so sagst. Am Anfang war das mir auch noch sehr bewusst, dass ich mit einem Androiden spiele und dass es darum geht. Aber wenn du es so sagst, je länger die Story geht, umso mehr mir die Charaktere ans Herz gewachsen sind, desto mehr habe ich die auch einfach wie andere Menschen gesehen. Und dachte so, ja, es ist klar, mache ich jetzt die und die Entscheidung, weil das macht ja Sinn, weil ich will ja, dass es den Menschen gut geht. Und deswegen hat es mich dann auch noch umso wütender gemacht, im Spiel dann zu sehen, wie Menschen auf die Androiden reagieren und denen die Rechte wegnehmen möchten und sowas alles. Und ich fände es interessant zu gucken, wie es im echten Leben wäre. Ob man das genauso wahrnehmen würde dann.
Ja. Ich glaube, auch so ein Punkt, der dazu beiträgt, ist natürlich, dass die aussehen wie Menschen. Also ich
Ja.
frage mich auch, ob das Spiel und das, was das Spiel erzählen will und die Emotionen, die es auch beim Spieler wecken will, ob das genauso funktioniert hätte, wenn die nicht diesen menschlichen Überzug gehabt hätten. Also wenn das einfach diese weißen Exoskelette gewesen wären, die so ein bisschen creepy aussehen und alle, wirklich alle Charaktere, also sowohl Kara als auch Marcus, auch alle genauso ausgesehen hätten, also quasi einfach identisch ausgesehen hätten,
Stimmt,
ob das dann auch
ja.
funktioniert hätte. Also ob nur die Persönlichkeit also genügt hätte, um diese Reaktion beim Spieler auch zu wecken. Das habe ich mich echt gefragt im Nachhinein. Weil klar, man mag halt Marcus, Connor und Kara, weil die halt auch, also es ist ja einfach so, die sehen ja einfach alle attraktiv aus. Ich glaube, das spielt halt auch schon eine Rolle. Irgendwie so bei der Wahrnehmung, dass man halt denkt, oh, die sehen irgendwie freundlich aus oder attraktiv aus und denen will ich jetzt irgendwie nichts Böses, ich will, dass es denen gut geht. Und ja, ich finde, also das hätte ich interessant gefunden, wenn sie dann noch so einen Schritt weitergegangen wären und das in der Hinsicht noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen mutiger gewesen wären, einfach um diese Emotionen zu wecken.
Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang es auf jeden Fall hilft, dass sie aussehen wie Menschen, aber je länger die Story geht und je mehr man mit den Personen erlebt, ich glaube, desto egaler wäre es gewesen, wie sie aussehen. Das, vor allem, ich weiß nicht, ob wir auf die einzelnen Storys eingehen wollen, Caras Story, da habe ich wirklich so viel mitgefiebert und mitgelitten, sie hätte aussehen können, wie sie will. Und trotzdem hätte ich alles dafür gemacht, dass sie weiterlebt.
Ja, wahrscheinlich schon zu einem gewissen Grad. Aber es hilft zum Beispiel auch, ist ja Cara, wer ist nochmal das kleine Mädchen? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Alice.
Alice. Gut, jetzt nochmal, das ist jetzt schon ein Spoiler, intensiver Spoiler für das Spiel, also kurze Warnung nochmal da vorweg, aber das ist der Spoiler im Spoiler. Das Alice ist ja auch ein Android und das ist ja auch so ein bisschen der Plot-Twist dann am Ende in der Storyline. Und da ist es ja dann ganz explizit, dass das Spiel dich so lange wie möglich im Glauben lassen will, dass sie eben ein menschliches Kind ist und kein Androidenkind.
Ja.
Ja, also gerade was so das Beschützen von Kindern angeht, weiß ich nicht, da hilft es halt enorm, dass sie halt wirklich aussieht wie so ein süßes kleines Mädchen, dem man nichts Böses will. Also wenn man da wirklich von Anfang an wahrgenommen hätte, dass sie kein Mensch ist, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so 100% überzeugt, dass es bei mir genauso gewirkt hätte. Klar, also es ist halt schwer zu beurteilen natürlich, wenn man es nicht weiß, aber im Nachhinein. Ja, man mag die Charaktere im Nachhinein auch, weil sie irgendwie sympathisch sind und weil man den Struggle nachvollziehen kann. Aber erstmal dahin zu kommen, ich glaube, ja, da braucht man halt echt diese Connection. Also, wenn das jetzt irgendwie. Also, die müssen ja nicht mal irgendwie. Also, dieses Exoskelett haben. Ich meine, du könntest ja auch sagen, es ist ein lebendes Wesen und es sieht aus wie. Weiß ich nicht, wie ein Staubsauger. Weißt du, was ich meine? Ja, also es könnte ja total abstrakt aussehen. Also
so gar
aussehen.
Nicht menschlich.
Ja, genau, so gar nicht menschlich. Ja, ja. Und ob das dann auch... Also ich glaube, bei mir wird das nicht so funktionieren. Da würde ich mal denken, nee, du bist ein Staubsauger, ich ziehe den Stecker so.
Ach, kennst du nicht diese Videos von so Raumstaubsaugern, die so selber rumfahren und die dann so mit dramatischer Musik aus dem Haus aus Versehen rausfahren und so? Oder ich glaube, ich würde auch mit einem Staubsauger so passieren.
Oh Gott.
Aber bei Cara wollte ich sagen, vielleicht einmal kurz zum Abriss. Caras Story ist, dass sie eine Nanny ist von einem Mann, dem es sehr schlecht geht. Er ist drogenabhängig. Seine Frau hat ihn deshalb verlassen und er wohnt in so einem sehr heruntergekommenen Viertel von Detroit. Er hat die kleine Tochter Alice. Wir haben jetzt schon als Spoiler gesagt, dass sie auch ein Android ist. Das weiß man aber nicht am Anfang. Man denkt also, man hat... diesen heruntergekommenen Mann, der uns von der Werkstatt abholt als Cara, weil wir kaputt gegangen sind. Und wir wissen nicht, wie wir kaputt gegangen sind. Wir wurden resettet. Wir erinnern uns, glaube ich, auch an fast gar nichts mehr, wenn ich richtig glaube. Und dann werden wir wieder zurückgebracht in diese Wohnung und müssen dann da als erstes aufräumen. Das fand ich übrigens schön. Im Vergleich zu der ersten Sequenz mit Connor, wo es da direkt um Leben und Tod ging, fand ich sehr angenehm, dass ich mit Cara einfach nur spülen und aufräumen konnte. Und während wir halt aufräumen, finden wir heraus, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir zur Werkstatt mussten, weil unser Besitzer, sage ich jetzt mal, uns kaputt gemacht hat, uns geschlagen hat, bis wir in die Werkstatt mussten und es auch darauf hindeutet, dass er auch zu Alice gewalttätig ist. Und dann müssen wir halt mit Alice vor diesem Mann fliehen, als er wieder einmal ausrastet. Und das ist dann die Story, die mit Cara beginnt. Und diese Story hat mich wirklich so sehr mitgenommen, weil wir dieses kleine Mädchen haben, die eigentlich nur eine glückliche Familie haben möchte, aber dann da von ihrem Vater so misshandelt wird. Und dann müssen wir mit ihr fliehen. Und vom ersten Moment denkt man, es ist ein Mensch und ich muss jetzt dieses kleine Menschenkind beschützen. Und immer wenn Cara aufs Bild kam, man hat ja zwischen den einzelnen Sequenzen auch mal den Charakter gewechselt, wusste ich wieder, okay, jetzt ist wieder stressig, weil ich jetzt wieder wirklich was daran hängt, dass ich mich richtig entscheide.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Ausreißer-Story von den dreien, weil du hast ja einmal Connor, den Polizisten, der so ein bisschen quasi das Gesetz vertritt und dann hast du Marcus, der ja sich später zu so einem Revoluzer entwickelt und die beiden sind ja dann im Endeffekt sind die ja verfeindet oder die beiden Storylines stehen sich ja so ein bisschen gegenüber. Einmal ist es so Marcus, der so ein bisschen der Ursprung des Problems ist und dann hast du Connor, der das Problem lösen soll. Und Alice und Kara sind ja quasi ein bisschen Opfer der Umstände oder losgelöst davon unterwegs in Detroit. Und ich fand diese Storyline auch echt, ich weiß nicht, ob es mein Favorit ist oder ob die Connor-Storyline mein Favorit ist, aber ich fand die auch emotional auf jeden Fall am mitreißendsten. Also ich fand es auch cool, dass du da viele Interaktionen hast, die so dem alltäglichen Leben entstammen. Also sie ist ja dann auch mal am Anfang, wo sie so Unterkunft suchen zusammen unterwegs und dann musst du halt ja irgendwie einen Schlafplatz finden für dieses kleine Mädchen und weil es halt wirklich schon in der Bevölkerung zwei Lager gibt, die einen, die halt Androiden befürworten und die auch benutzen und dann gibt es eben die, die sagen, ja, Androiden gehen gar nicht, die kommen hier nicht mal ins Geschäft rein, also ich lasse keinen Androiden in meinen Supermarkt und dann bist du aber ein Android und musst halt irgendwie zurechtkommen in dieser Welt und bist dann auch dieser Diskriminierung so ausgesetzt quasi. Ja, das fand ich auf jeden Fall immer spannend, dass das so ein bisschen so nicht auf so einer Story-Ebene abläuft, die so ein bisschen größer ist oder so das große Ganze erzählen will, sondern das ist so dieses kleinteilige Leben eines Androiden.
Ja, das ist sozusagen Connor und Marcus kämpfen darum, wie die Welt sich entwickelt für alle. Ja. Und Kara zeigt einfach, wie das Leben gerade ist, sozusagen.
Ja, genau. Genau. Deshalb fand ich die Storyline auf jeden Fall auch mit am besten. Wahrscheinlich sogar am besten.
Ich würde es unterscheiden. Ich fand Kara's Storyline von der Story am besten und Connors Storyline vom Gameplay am besten.
Ja.
Weil als Connor werden wir so einem alten, griesgrämigen Klischee-Kommissar an die Seite gestellt. Typische Geschichte, auch ich glaube auch geschieden, wohnt mit seinem Hund alleine da, leichten Hang zum Alkoholiker, so 40 Jahre schon im Beruf, so richtig klischee-mäßig. Und dem werden wir jetzt zur Seite gestellt. Und der ist auch ein Griesgram gegenüber Droiden, wird jetzt aber beauftragt zu gucken, was es damit auf sich hat, warum immer mehr Droiden ausbrechen und sich gegen ihre Programmierung so aufblühen. Und bei dem Connor-Gameplay war es dann so, dass wir mit unserem Polizistenkollegen Hank dann immer zu Tatorten fahren, wo einer dieser Ausreißer ein Verbrechen begangen hat, zum Beispiel einen Menschen umgebracht hat ich glaube, hauptsächlich waren es Morde, oder die verbracht haben. Und da sind wir dann immer hingegangen als Ermittlerduo und dann musste man halt Hinweise sammeln und Spuren rekonstruieren, um dann zu ermitteln, was genau da passiert ist. Und das fand ich vom Gameplay einfach cool, dass ich so eine Polizistin war und den Fall lösen musste.
Ja, das funktioniert halt irgendwie immer, dieses Detective-Gameplay. Das ist halt echt immer cool. Ja, und das, also ich fand auch tatsächlich das so ein bisschen zu ermitteln, warum es diese Abweichler gibt, die eben gegen ihre Programmierung verstoßen. Das fand ich auch als Storyhook irgendwie interessant, weil es dann auch immer diese Hinweise gab mit diesem RA9, war das, glaube ich?
Ich meine, es wäre RA9 gewesen. Und zeitgleich auch, während man das ermittelt hat, hat Connor ja auch selbst damit gekämpft, dass er immer mehr, das wurde auch immer oben rechts angezeigt, mit Software-Instabilität, dass während Connor ermittelt und er sich mit Hank sozusagen anfreundet, er immer mehr auch hinterfragt. Und während Kara und Marcus Charaktere waren, die sich einfach gegen ihre Programmierung gewehrt haben, ist man mit Connor fast bis ganz zum Ende ein schwankender Charakter und ist eigentlich noch der Programmierung treu, merkt aber auch immer mehr, dass man es auch in Frage stellt.
Mhm. Ja, es wird auch im Fall von Connor auch dem Spieler so ein bisschen überlassen, oder?
Genau.
Also, ob man da jetzt quasi sich auf diese Freundschaft mit Hank einlassen will oder ob man wirklich so dieser, wie kann man sagen, also dieser gescheitelte Androide, der nichts verkehrt macht, bleiben will. Also, ich glaube, da gibt das Spiel einem relativ viel Freiheit, wie man wie man sich da quasi entwickeln will.
Ich meine, ich habe auch gelesen, dass man bis zum Ende auch eine Maschine bleiben kann mit Connor. Tatsächlich.
Ja. Es gibt ja dann auch ziemlich zum Ende hin diese, also zumindest gab es die Szene bei mir, ich weiß nicht, ob es die bei dir auch gab, wo du mit Connor, oder ich hatte mich ja dann, ich sag es mal, vermenschlicht mit Connor und war dann quasi Teil von Marcus' Crew gegen Ende. Mhm. Und ich hatte dann nochmal die Option, dass ich Marcus erschieße, während er gerade eine Rede hält. Kam das bei dir auch?
Meinst du ganz, ganz am Ende, wenn er ziemlich, die große Rede an die Nation da hält?
Ich weiß nicht, ob es ganz, ganz am Ende war.
Oder in der Kirche.
Oder in der Kirche.
Markus hat sehr viele Reden gehalten, merke ich gerade.
Ja, das stimmt, ja. Auf jeden Fall, da konnte ich dann quasi wahrscheinlich nochmal so final entscheiden, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Also es wurde schon so impliziert, dass wenn ich den jetzt erschieße, dann hat dieser Androidenaufstand auch ein Ende und die werden halt vernichtet oder ausgelöscht oder wieder versklavt, was auch immer. Also gerade was man so mit Connor macht und wie man sich mit Connor entscheidet, das hat dann echt nochmal so maximale Auswirkungen auf alles.
Das war auch der spannendste Moment, wo man mit Alice und Kara diese Unterkunft sucht, worüber wir gerade gesprochen hatten. Die sind geflüchtet vor dem gewalttätigen Vater, den man übrigens auch umbringen kann. Also wie man sieht, es gibt so viele verschiedene Wege. Ja, in dieser Szene, wo die flüchten, kann es sein, dass der Vater, wie heißt der, Todd, dass der stirbt. Es kann aber auch sein, dass man mit Kara stirbt. Und die Kara-Storyline kann da enden an dem Moment.
Oh, echt?
Ja, und dann ist das restliche Spiel, ist Kara nicht mehr da. Und man spielt nur noch Connor und Marcus. Also so krass kann die Entwicklung da sein. Ja.
Ja.
Und wenn man dann halt mit Alice zusammen eine Unterkunft sucht und eine findet, überschneiden sich das erste Mal die Storylines. Und man muss mit Connor jetzt den Kara-Androiden suchen, weil Todd die gemeldet hat, dass seine Tochter halt entführt wurde. Und in diesem Moment, das war zu heftig für mich, weil ich ja natürlich da möchte, dass es Connor gut geht und dass Connor bei Hank in der Gunst steht und dass Connor seine Ziele erreicht. Ich will aber auch, dass Alice und Kara wohlauf behalten sind und dass die in Sicherheit sind. Und auf einmal musste ich mit Connor gegen die anderen ermitteln. Ja. Und das war auch richtig furchtbar, fand ich, für mich dann, dieser Moment.
Ja, das war echt ein cooler Moment. Also dann auch so zu überlegen, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt irgendwie, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Meta natürlich, weil Connor kennt die ja nicht, aber als Spieler kennt man die.
Genau.
Und dann muss man sich ja entscheiden, bin ich jetzt quasi aus Sicht, also spiele ich das Spiel jetzt aus Sicht von Connor, der natürlich trotzdem versuchen würde, die zu fassen, oder bin ich in dem Moment Robert bzw. Nina und mach dann eben, was ich für richtig halte. Also ich habe dann schon eher so aus meiner persönlichen Perspektive agiert. Ja.
Halt einfach so eine Entscheidung treffen, wo man sagen würde, okay, was ist jetzt das Beste für beide, was man natürlich niemals machen würde als Connor. Wenn ich nur Connor gewesen wäre, so wie mit all den anderen Fällen, wäre ich einfach hinterhergerannt und hätte gedacht, okay, ja, wir schnappen die jetzt. Aber sobald man wusste, nee, das sind die gleichen. Und das gab es dann mehrmals. Und je mehr das Spiel voranschritt, wurde das immer mehr, dass man so miteinander verflochten war bei den verschiedenen Storylines.
Aber das Spiel, finde ich, so im Großen und Ganzen, also klar, du kannst natürlich das Spiel auch so spielen, dass du halt, also es ist meine Wahrnehmung, du kannst mich gern korrigieren, wenn du das anders siehst. Aber ich finde, das Spiel vermittelt dir schon im Großen und Ganzen ist so, dass es den Androiden schlecht geht und dass es auch nicht gut ist, dass es denen schlecht geht und dass man auf jeden Fall dafür sorgen sollte, dass die in der Gesellschaft integriert werden. Oder? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass das Spiel diese moralische Frage so komplett offen lässt.
Nee, finde ich auch überhaupt nicht. Es fängt ja schon damit an, dass man seinen eigenen Droiden hat, sozusagen, in dem Hauptmenü. Da hat man ja eine blonde Androidin, die mit einem auch redet und Sachen erklärt. Das war ein gruseliger Moment, wo ich das Spiel schon geöffnet hatte, weil mir noch was zu trinken geholt habe und deswegen war sie da eine Weile einfach auf meinem Bildschirm, ohne dass ich was gemacht habe. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe die Maus bewegt und dann meinte sie, ah, schön, dass du wieder da bist, deine Zimmereinrichtung gefällt mir aber gut. Als hätte sie halt die ganze Zeit aus dem Bildschirm heraus meine Wohnung betrachtet.
Ja, ja.
Und das war auch so gruselig, dass man so seinen eigenen Droiden hatte und das hat einem das nochmal näher gebracht. Aber dann, was du sagst, dass das Spiel einen schon sehr darauf hindeutet, finde ich, das hat man in ganz vielen dieser Zeitungsartikel gesehen. Und dann gegen Ende des Spiels, wenn die Droiden dann in Lager gebracht werden, wo sie vernichtet werden, das wird ja auch im Spiel direkt angesprochen, welche geschichtlichen Vergleiche das zieht. Und da kann man halt dann einfach nicht dagegen sein. Und das ist Das ist also ziemlich offensichtlich, finde ich.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es cool gefunden hätte. Also klar, wenn du natürlich dann so mit so Gefangenenlagern und
Ja.
Vernichtungslagern, also klar, das ist dann so der ultimative moralische Ausschluss für irgendeine andere Haltung, als man muss denen helfen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich einen komplett anderen Story-Ansatz vielleicht sogar ein bisschen interessanter noch gefunden hätte, wo diese Frage dem Spieler so ein bisschen mehr überlassen wird, dass er das selber deuten kann, ob es letztendlich Maschinen sind, die nicht lebendig sein sollen, sein dürfen, oder ob jetzt, wie es in der Realität oder wie im fertigen Spiel das tatsächlich auch ist, dass es da eigentlich gar keine Frage gibt. Also.
Ja, das ist einfach der Sache auch geschuldet, weil wir diese drei Charaktere, die wir spielen, wir fangen mit
Ja.
Markus an, der Krankenpfleger ist, der sich da wirklich aufopferungsvoll um den Künstler, wie hieß der nochmal, Karl kümmert.
Karl, ja.
Und dann sogar, ich weiß nicht, stirbt Karl bei allen, oder?
Gute Frage, bei mir ist er gestorben. Also bei
Ja,
mir
bei
hat
mir
er
ist er
einen
auch
Herzinfarkt
gestorben.
bekommen.
Genau,
Ja.
genau. Und Markus steht dann da einfach und sagt Vater zu ihm. Und das ist halt einfach so ein emotionaler Moment, dass man ist halt so drin in diesen Charakteren. Ich weiß nicht, ob man, wenn man vielleicht einen Druiden gehabt hätte, der ein Arschloch wäre. Obwohl, vielleicht man kann Connor ja als Arschloch spielen. Vielleicht müsste man das einfach nochmal, vielleicht wäre das was für dich, dass du es nochmal ausprobierst
Ja.
und Connor wirklich als Maschine spielst.
Ja. Aber es wird ja dann trotzdem wieder durch die anderen beiden Storylines
Ja,
ausgeglichen. Also
stimmt.
selbst
Ja, dann musst du
wenn's
Kara sterben lassen.
ja, das ist halt, will ich halt auch nicht, ja.
Ja.
Ja, schwierig. Aber zur Markus-Storyline, da haben wir jetzt noch nicht so viel zu gesagt, außer was so die Prämisse ist des Ganzen. Der wird ja dann quasi so eine Art Jesusfigur für die Androiden, der letztendlich auch die Fähigkeit entwickelt, Androiden quasi aus ihrem Trance-Zustand so ein bisschen zu wecken, auch so über Distanzen hinweg. Und ja, der ist dann letztendlich derjenige, der dafür sorgt, dass sich diese Abweichler zusammenschließen und zusammenfinden und so ein bisschen ihren Recht auf Freiheit beanspruchen. Ich muss sagen, die Storyline fand ich insgesamt wirklich deutlich am schlechtesten von allen. Also ich fand das Gameplay mit Marcus nicht so gut. Das fand ich irgendwie, hat sich so ein bisschen rausgezögert. Da gab es so ein, zwei Story-Abschnitte. Also vor allem das, wo man so Sachen suchen muss in der
Ich wollte
Umgebung.
gerade sagen,
So.
wo man Jericho
Oh,
findet, die
ja.
Storyline, dieses Kapitel, das ist wirklich das Langweiligste aus dem ganzen Spiel. Wo
Ja.
man die
Oh,
Graffitis
das.
sucht, die einem den Weg weisen. Es war sehr repetitiv und hat sich übelst lang gezogen.
Ja, und dann ist man ja nachher in Jericho. Das ist, also nochmal kurz für alle, die es jetzt noch nicht kennen, das ist so ein Schiff, so ein altes, was ist das, ein Kriegsschiff oder so ein Containerschiff, wo sich die Androiden quasi versammeln, die Abweichler sind und wo die sich verstecken vor, ja, den Konsequenzen in Form von Conda, kann man sagen.
Genau.
Ja, und Max entwickelt sich dann da halt so zum Anführer der Truppe und organisiert dann so die ersten Überfälle auf die Lager von CyberLife, um da eben diese notwendige Medizin quasi für die Androiden zu besorgen, dieses blaue Blut, mit dem die halt betrieben werden und irgendwie Ersatzteile und so weiter. Und ja, das wird dann halt immer größer im Umfang, weil immer mehr Abweichler dazukommen und die Pläne von der Truppe werden halt auch immer größer, dass sie halt irgendwann sagen, so, das geht nicht mehr, wir können uns hier nicht mehr verstecken, wir sind lebendig, wir haben ein Recht darauf, und dann machen die sich quasi öffentlich bekannt und dann entwickelt sich das Spiel halt zu so noch größer, dass halt die Androiden überall in der Stadt ja, aufmucken und da für ihre Rechte eintreten. Aber ja, ich fand die Storyline, ich fand das alles irgendwie so ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das dann vom Scope her zu groß geworden. Also mir hat dann tatsächlich diese persönliche Story von
Ja.
Kyra deutlich besser gefallen als dieses, weiß ich nicht, dieses fast schon philosophische, diese philosophische Revoluzzer-Story, weiß ich nicht. Da hat mir auch so, da hatte ich auch nicht so diese Emotions dabei, muss ich sagen.
Total, ja.
Also ich fand dann echt so diese kleinen Stories mit Kara irgendwie, wo sie da am Grenzübertritt, also in meinem Fall waren wir dann beim Grenzübertritt, und ob sie es dann schafft, darüber zu kommen nach Kanada, wo es sicher ist. Da hatte ich halt viel mehr gefühlt als letztendlich bei diesen Aufmärschen, bei diesen Protestmärschen oder so. Das habe ich halt eher
Ja,
so hingenommen.
Das ist, ich liebe ja Found Family Stories, das sage ich dir nicht zum ersten Mal. Und dieses
Ja.
Spiel hat das 100% bedient bei Connor und bei Kara. Bei Kara ist sie, würde gern Mutter sein, Alice hätte gern eine Mutter. Und dann finden sie bei mir später noch Luther und ich habe den ja auch bis zum Ende durchbekommen, im Gegensatz zu dir. Das heißt, dass sie da eine kleine Happy Familie waren von drei Androiden, die gequält wurden, denen es schlecht ging und die dann miteinander eine Familie finden. Und Hank, der seinen Sohn verloren hat, ich glaube, der hatte einen Autounfall oder der war krank, eins von beiden. Hank, der seinen Sohn verloren hatte und Connor, der so ein bisschen verloren war und der eigentlich dachte, dass Cyberlife so seine Familie ist, aber da auch hintergangen wird, der dann an Hank ein Vorbild und eine Vaterfigur findet. Und dadurch hatte ich viel mehr Emotionen in diesen Storylines und Marcus hatte das am Anfang auch mit Karl und hat es dann verloren und war dann in Jericho mit diesen Leuten da, mit denen ich irgendwie gar keine Bindung aufgebaut habe. Also war mir im Grunde egal, ob die leben oder sterben, habe ich gemerkt. Also der eine ist bei mir auch zurückgeblieben. Ich habe den dann verschont, aber es wäre auch okay gewesen, wenn der gestorben wäre. Während ich, glaube ich, wirklich geheult hätte, wenn Alice gestorben wäre. Weil ich halt viel mehr in diesen Storys drin war. Und das hatte ich halt bei Marcus wirklich gar nicht. Es hatte, wie gesagt, wie du schon gesagt hattest, zum Teil langweilige Storylines und anstrengende. Gleichzeitig aber auch die herausforderndsten für mich persönlich. Weil es diese, zum Beispiel diese Mission, wo sie im Cyberlife-Lager einbrechen. Und man muss dann da herumschleichen und dann eine Schlüsselkarte klauen und so. Und das war alles sehr, sehr spannend und anstrengend, weshalb Markus immer sehr, sehr stressig für mich war.
Ja, auf jeden Fall. Also, gerade was du sagst, so zum Supporting Cast von Marcus, das ging mir genauso. Also, ich könnte dir nicht mehr sagen, wie die heißen, obwohl das jetzt noch nicht so lange her ist, dass ich durchgespielt habe. Es gibt ja dann auch, oder in meinem Fall gab es dann auch diese Schlüsselszene quasi am Ende. Ich glaube, die hattest du auch, wo Marcus quasi die andere Androidin küsst. Wie heißt sie noch?
Oh, siehst du, weiß ich auch nicht mehr, obwohl das das Love Interest von Marcus ist und
Ja,
alles.
genau. Das Love Interest von Marcus küsst. Und das ist ja dann auch, also in meinem Fall war das dann auch so der Schlüsselmoment, der dann so die Präsidentin der Vereinigten Staaten, die das Ganze live gesehen hat, davon überzeugt hat, oh nee, wir müssen sofort die in den Massenmord stoppen und die küssen sich ja und deshalb sind sie am Leben. Und also das war für mich alles so ein bisschen, ich habe da nichts gespürt und ich fand es dann auch ein bisschen albern. Also, dass dann so eine Präsidentin da irgendwie live den Einsatz in Detroit irgendwie verfolgt und dann greift sie zum Hörer. Nee, also jetzt haben die sich aber geküsst. Jetzt hören wir mal auf damit. Das ist ja auch irgendwie, also das dachte ich mir so, ja, komm, also ich weiß nicht, das war für mich so ein bisschen. Ich hab's dann, das war zum Glück vom Ende vom Spiel. Also, wenn das Spiel mit so einer Melodramatik gestartet wäre, weiß ich nicht, dann hätte ich, glaube ich, von Anfang an irgendwie einen schlechteren Eindruck von gehabt.
Markus war einfach das schwächste Ende auch. Ich hatte auch mit den drei bei mir oder den beiden bei dir an der kanadischen Grenze. Das war nochmal ultra spannend, wo dann auch vorherige Charaktere, die man kennengelernt hatte, nochmal vorgekommen sind und einem geholfen haben. Oder auch bei mir das Ende von Connor, wo er unten in der Lagerhalle ist, wo die Droiden gelagert werden und dann irgendwie ein zweiter Connor auftaucht und man diese klassische Situation, wer ist jetzt der Echte, hat. Da ist mein Finger abgerutscht und ich habe das Quicktime-Event verkackt, weshalb Connor und Hank gestorben sind. Und das habe ich nicht akzeptiert. Deswegen muss ich sagen, ich habe geschummelt und ich habe das Ende dann nochmal neu gespielt von Connor. Das kann man ja zum Glück, weil ich das nicht akzeptiert habe, dass nur weil mein Finger, der gebrochen war und noch nicht wieder fit ist, der hat das ruiniert und ich habe nicht eingesehen, dass Connor und Hank sterben. Aber das waren alles Enden, da war ich wirklich dabei und dachte so, oh, was passiert jetzt? Und Markus war einfach zu groß. Was aber bei
Sie haben.
Markus eine interessante Spielmechanik war, war, dass man ja steuern konnte, wie brutal die Revolution ist. Und sagen konnte, dass man jetzt Polizisten umbringt, Sachen in die Luft jagt, irgendwie sein Love Interest hatte einmal irgendwie eine Atombombe platziert, die man hätte zünden können. Also das hatte dann einen Einfluss darauf, wie die Öffentlichkeit die Droiden sieht. Und das hat man dann im Fernsehen zum Beispiel gesehen, wenn man irgendwo mit Carol langgelaufen ist, gab es dann Berichte darüber, ob die Menschen gerade den Druiden wohlgesonnen sind oder nicht. Und das hatte auch am Ende an der kanadischen Grenze dann einen Einfluss auf sie. Das fand ich ganz cool bei Marcus, dass man halt selber entscheiden konnte, ob die Revolution jetzt was wird oder nicht, basierend darauf, wie brutal man die angeht.
Ja, das ist auch echt cool, dass das Spiel so. Also es gibt ja eigentlich relativ wenig direkte Interaktion zwischen den drei Charakteren. Also es gibt so vereinzelte Stellen, wo mal Charaktere aufeinandertreffen, aber dass quasi die Handlungen aus dem einen Strang direkten Einfluss oder einen indirekten Einfluss auf den anderen haben können. Also dass quasi so dieses Gesamtkonstrukt von Detroit als Setting so modellierbar ist durch die Handlungen und dass sich das dann auswirkt, das fand ich auch echt cool gemacht. Das war dann auch nicht so offensichtlich letztendlich. Also oft hast du ja in so Spielen so A- oder B-Entscheidungen, wo du weißt, okay, wenn ich A mache, passiert dies und wenn ich B mache, passiert dies. In dem Fall war es halt wirklich so, dass dann diese Marcus-Entscheidungen sich dann auch super spät im Spiel erst auswirken auf diesen Kara-Strang. Und das kannst du ja eigentlich nicht vorhersehen, dass es mal in der Hinsicht relevant werden wird. Und das fand ich auch auf jeden Fall richtig gut gemacht.
Dazu habe ich aber noch einen Kritikpunkt zu den Entscheidungen. Und zwar fand ich gerade bei Connor das am auffälligsten in Gesprächen mit Hank, dass man manchmal, man hat ja dann immer Stichworte gesagt, angezeigt bekommen, um das Gespräch zu lenken. Und gerade bei einem Spiel, wo es so wichtig ist, welche Entscheidung man trifft und das sich auf alles und jeden auswirken kann, hätte ich mir dann mal ein bisschen besser formulierte Stichworte gewünscht. Ich hatte öfters, dass ich mit Hank geredet habe und er war irgendwie gerade aufbrausend oder wieder schlecht gelaunt und ich dachte, ich sag was, was ihn beruhigt und was nett gemeint ist. Und dann sagt Connor das mit der größten abgefuckten Stimme und so richtig provozierend. Und ich dachte so, das wollte ich doch gerade gar nicht machen. Und das hat mich dann zwischendurch ein bisschen rausgebracht im Gameplay, weil ich dachte, es ist so wichtig, welche Entscheidung ich treffe. Dann möchte ich auch eine faire Chance bekommen, die richtige zu treffen.
Auf jeden Fall. Das ist auch was ich mir notiert habe als Kritik am Gameplay an sich, dass wirklich diese Dialogoptionen nicht transparent genug im Vorfeld sind, was da letztendlich bei rauskommt. Das ist dann echt auch ein. Das ist schon ein Problem in so einem Spiel, finde ich. Dass du. Also da willst du dich ja drauf verlassen können, dass du dann auch entsprechend deiner Eingaben dann auch agierst. Und das ist ja wirklich so der Kernspielinhalt. Und wenn das dann nicht hundertprozentig funktioniert in jedem Fall, das ist echt schon nicht so gut.
Was hattest du denn noch so am Gameplay an Kritikpunkten?
Nicht unbedingt Kritikpunkt, was ich noch interessant fand, oder ich meine, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du einmal abgerutscht bist beim Quicktime-Event. Ich fand die tatsächlich auch nicht so einfach, die Quicktime-Events. Also ich bin jetzt auch nicht mit dem PlayStation-Controller so vertraut wie vielleicht mit einem Xbox-Controller, aber ich habe mich da auch ein paar Mal verklickt. Was ich jetzt irgendwie, wenn du mir gesagt hättest vorm Spielen, ja, Robert, also du wirst da teilweise die Quicktime-Events nicht hinkriegen. Hätte ich ja gesagt, ja, hör doch auf, ich doch nicht. Aber es war halt wirklich so. Also ich fand die dann teilweise nicht so leicht. Also es war jetzt nicht so, also wenn du so ein Telltale-Spiel spielst, da gibt es auch so ab und zu so Quicktime-Events, aber die finde ich immer, also die könnte ich halt im Schlaf so gesehen. Und das war jetzt hier nicht so. Also fandst du das auch schwierig teilweise oder ging es bei dir?
Ich hatte beim Computer war es WASD und Shift die meiste Zeit und manchmal auch die Leertaste. Es ging im Grunde und ich fand es am Anfang des Spiels auch noch. Hast du auf schwer gespielt oder auf normal? Fällt mir gerade ein, vielleicht war das noch ein Unterschied.
Gibt es da Unterschiede? Ich
Ja,
weiß nicht mal, ob man das
es
einstellen
gibt einen
kann.
schwer und einen normalen Modus. Dann
Ah,
hast du wahrscheinlich normal gespielt.
ich habe wahrscheinlich normal gemacht,
Ja,
ja.
ich fand es noch sehr forgiving, also sehr nett von dem Spiel da am Anfang, dass man auch manchmal verkacken konnte und es nicht direkt ein Problem war. Ich konnte auch zweimal aus
Ja,
Versehen
das
nicht
stimmt.
S drücken und dann, wenn ich dann D gedrückt habe, habe ich dem anderen trotzdem ins Gesicht gehauen. Also es war nicht direkt, ich verdrück mich einmal und ich sterbe. Und dann am letzten, da wo ich am Ende das nicht geschafft habe, auf Shift zu drücken. Das war das allererste Mal in dem Spiel, wo das, wenn ich es einmal falsch drücke, ich auch wirklich direkt sterbe. Und das war nicht so ungerecht, weil es am Anfang immer so war. Ich habe immer ein paar Chancen zumindest, bevor die Quicktimes-Event ein Problem sind. Aber ich muss sagen, ich fand's okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt am Anfang. Ich dachte, im Gegensatz zu dir, wo du sagst, hätte jemand gesagt, du hättest Problem damit, weil bin ich in das Spiel reingegangen mit der Einstellung, das wird ein Problem werden für mich, größer als jetzt.
Okay, ja.
Und dafür war es dann okay, aber ich glaube, vielleicht liegt das einfach an der Tastatur, weil ich einfach sowieso meine Finger ja auf den Tasten habe zum Laufen und wenn dann plötzlich diese Quicktime-Event kam und ich W drücken musste, war es schon in Ordnung.
Okay.
Aber es war,
Ja.
ich fand es halt, wie gesagt, am Ende fand ich es blöd, dass dann die Quicktime-Events nicht mehr so waren wie am Anfang.
Also am Controller waren das dann auch teilweise, jetzt nicht unbedingt in den Quicktime-Events, aber wenn du irgendwie, weiß ich weiß gar nicht mehr, wo es das gab, wenn du irgendwas hochheben musstest, sag ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das irgendeine Szene gab, wo man was hochheben musste, aber wenn du halt so mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken musstest, um irgendeine Aktion auszuführen, da war das auch am PlayStation-Controller so angelegt, dass du Tasten drücken musst in einer Reihenfolge, die total unnatürlich ist,
Okay.
um halt irgendwie so zu vermitteln, dass es gerade dem Charakter schwerfällt. Und dann musst du halt, also das hat mein Gehirn halt komplett außer Kraft gesetzt, dass ich dann irgendwie, also ich musste halt wirklich, ich habe auf den Controller geguckt, okay, welchen Finger benutze ich jetzt? Den benutze ich dafür und den dann dafür. Also das war dann eigentlich ganz cool gemacht, tatsächlich.
Was bei mir auch einmal war, da hatte ich eigentlich in meinem Kopf war das eine Cutscene und ich hatte dann gedacht, okay, dann trinke ich eben was. Und dann musste ich auf einmal in der Cutscene irgendwie doch eine Taste drücken. Und das habe ich natürlich dann total verkackt. Und dann hieß es auch so, Connor, was machst du da? Ich einfach gerade am Trinken war, aber ich dachte, das wäre eine Cutscene. Man musste dann wirklich die ganze Zeit auf Zack sein und mitkommen.
Was jetzt nicht direkt, also was so ein bisschen Gameplay ist, aber man kann es natürlich auch zum Storytelling zählen, was ich auch noch cool fand, ist, dass man oft nicht so richtig weiß, woher die Konsequenzen kommen. Also ich hatte dann teilweise, wir haben uns dann auch teilweise über so einzelne Details einmal ausgetauscht zwischendurch. Also zum Beispiel, wie dass ich mit Connor am Anfang vom Dach gefallen bin bei dieser Entführung von dem Kind. Ich weiß nicht warum. Also ich habe da gefühlt auch ziemlich gut Überredungsarbeit geleistet und ich könnte jetzt nicht sagen, was war die Entscheidung oder was war der Fehler, den ich gemacht habe, dass es so dazu gekommen ist. Aber natürlich gibt es irgendeinen Grund. Aber das Spiel ist dann nicht so transparent oder macht sie im Vorfeld nicht so offensichtlich, sage ich lieber so, was passiert, wenn du irgendwas sagst oder nicht sagst. Also es ist in der Hinsicht dann doch ziemlich cool gemacht, finde ich, dass du
Das ist wie im echten Leben halt, ne? Dass du nicht weißt, was passiert, je nachdem, was du tust. Was mir bei dem Spiel auch zugute gekommen ist, ist, ich bin jemand, der sich alles immer sehr genau anguckt und alles erforscht, wenn die Zeit da ist. Und das fand ich auch vor dem Spiel sehr gut gemacht. Zum Beispiel, es gibt eine Sequenz, furchtbare Sequenz, wo Kara von so einem Verrückten resettet wird. Und der so Experimente durchführt an Androiden. Und man kommt in dieses Haus und denkt, er will einem helfen, aber will er natürlich nicht. Und das ist so, sogar ziemlich gruselig, finde ich, in diesem Haus, diese Sequenz. Und dann bei mir, ich habe es nicht geschafft, wegen Quicktime-Events, dass Kara nicht zurückgesetzt wird, sondern bei mir hat sie ihr Gedächtnis verloren. Ich weiß, es gibt auch, ich weiß nicht, hast du das hinbekommen, dass sie nicht ihr Gedächtnis verliert?
Ja,
Ja, habe ich
habe
mir
ich.
gedacht. Und bei mir war dann der Punkt, dass ich dadurch, dass ich Sachen sehe, die ich beim ersten Mal, als ich das Haus betreten habe, mit Alice zusammen gesehen habe, mich wieder an mich selber erinnere. Und deswegen bin ich halt durch das Haus und hatte mir vorher ja alles schon genau angeguckt. Deshalb habe ich das sehr gut hinbekommen, dass ich mein Gedächtnis wiederbekommen habe. Ich habe nämlich online gesehen, dass man da auch als Konsequenz haben kann, dass man sein Gedächtnis wiederbekommt und man dann wie Luther für diesen Typen weiterhin der Sklave ist. Und dann einfach Alice stirbt und man ist halt da gefangen dann. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass ich in der Sequenz auch gesehen habe, dass die Vordertür abgeschlossen ist, weil ich mir alles genau angeguckt habe. Und dabei bei den Quicktimes-Events dann sozusagen wusste, die Vordertür ist abgeschlossen, also muss ich hintenrum fliehen. Und das fand ich dann nett von dem Spiel, dass ich belohnt wurde dafür, dass ich vorher neugierig war und mich umgesehen habe, dass ich dann in den Quicktimes-Events eine leichtere Chance hatte, dass ich Erfolg habe. Und das hatte ich, fand ich, auch mit Connor in einigen Sequenzen, wo, wenn man den Tatort genau sich untersucht hat, dass man dann einen Vorteil hatte in der weiteren Sequenz.
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel belohnt dich dafür, dass du dich quasi
Neugierig bist,
mit den
ja.
Spielinhalten auch so ein bisschen
Ja.
auseinandersetzt. Also sowohl was die Story angeht, als auch so, was das Level so zu bieten hat, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Also,
Ja.
ja, vielleicht noch mal ein Spoiler. Inhaltiges, sagen wir das so, Spoiler-inhaltiges, auf jeden Fall ein Fazit, was Spoiler möglich macht. Nochmal an dieser Stelle, ich meine, wir müssen es jetzt nicht nochmal groß wiederholen, aber ja, ich fand das Spiel, wie gesagt, cool, ich fand es sehr gut, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war mir dann teilweise von der Story ein bisschen zu sehr Klischee und so ein bisschen drüber, gerade was so die Marco-Storyline angeht, aber alles in allem finde ich, hat das Spiel schon auf jeden Fall eine gute Erzählweise gehabt und eine schön variable Story. Und ja, ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Also ich kann mich schon beschweren über den einen oder anderen Punkt, aber ich fand es auf jeden Fall spielenswert. Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man Bock auf das Genre hat und generell so Sci-Fi und so Moral-Stories mag. Wer ist lebendig, wer ist eine Maschine und was ist überhaupt der ausschlaggebende Faktor, mit dem man Leben beschreiben kann. Also all solche Themen, wenn man irgendwie auch ein bisschen Lust darauf hat, sich damit auseinanderzusetzen, da so ein bisschen drüber nachzudenken, finde ich, ist das durchaus ein unterhaltsames Spiel.
Und was ich noch sagen würde, ist auch, dass ich jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, das jetzt ruhen lasse und es dann auf jeden Fall nochmal spielen würde, um andere Entscheidungen auch auszuprobieren, welche, die ich vielleicht nie getroffen hätte am Anfang und welche, die, von denen ich mir denken kann, wo es dann hingeht, um dann zu schauen, ob es da wirklich hingeht. Weil was wir jetzt gar nicht gesagt haben, eine gute Mechanik von dem Spiel ist, dass am Ende jedes Kapitels kann man sehen, wie viel Prozent der Welt sich für welchen Weg entschieden haben. Also alle Menschen, die das hier gespielt haben, wie viel Prozent sich für den gleichen Weg entschieden haben, den man selber gegangen ist, und wie viel Prozent sich für andere Wege entschieden haben. Und ich glaube, wir hatten beide irgendwie eine Sequenz, wo unser Ende so 3% nur hatten, weltweit. Und da ist halt auch direkt meine Neugier geweckt, dass ich das nochmal spielen möchte und dann gucken möchte, was die anderen 97% in der Situation gemacht haben. Und man sieht am Ende, wie sich dieser Baum entfaltet, der Möglichkeiten, die diese Storyline hätte nehmen können. Und das weckte mir die Lust, dass ich es jetzt nochmal spielen möchte, um zu gucken, was sind denn die anderen Wege?
Es sind natürlich auch dann so viele Detailunterschiede dabei, die dann auch so diese kleinen Prozentwerte verursachen. Also wenn jetzt zum Beispiel in meinem Fall Luther war nicht da im Kara-Ende und das ist dann auch direkt quasi ein neues Ende, obwohl dann natürlich jetzt so im Großen und Ganzen nicht signifikant was anderes passiert ist. Also das sind halt so Details, die es dann auch nochmal ausmachen in der Aufdröselung. Aber ja, ich finde das auch immer cool und spaßig zu sehen, wie die Leute sich da entschieden haben, im Gegensatz zu mir. Und ich finde es dann auch mal lustig, auf PlayStation kann man dann auch die Prozentzahlen von den Freunden anzeigen lassen. Das ist dann auch nochmal sehr lustig. Ich finde es ein bisschen schade, dass man es nicht noch detaillierter sehen kann, also welcher Freund was gemacht hat. Das könnte auch sehr unterhaltsame Gespräche auf jeden Fall ergeben. Aber das ist auf jeden Fall so ein cooles Social Feature, was auch die Telltale Games machen, das auch immer, dass am Ende von jeder Episode dann die Prozentzahlen angezeigt werden. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall cool. Es war jetzt auch in dem Fall, da ist mir auch aufgefallen, dass gerade so bei so offensichtlichen großen Entscheidungen, die so dieses, sind sie lebendig, sind sie Maschinen, da war dann schon immer ein großer Teil der Spieler auch auf dem Pfad, dass sie lebendig sind. Also da war dann meistens so 70, 30 oder irgendwie sowas. Was auch zeigt, dass es vom Spiel her ziemlich offensichtlich gemacht wurde, wie man sich dazu entscheiden hat. Das hast du teilweise bei den Telltale Games nicht. Also da hast du teilweise auch so harte Entscheidungen während des Spielens und da hast du dann wirklich so andersweise 50-50 Splittungen. Und das finde ich dann immer schon auch ein bisschen so ein Qualitätsmerkmal, dass das Spiel halt so geschafft hat, so die Meinungen zu spalten, was so Entscheidungen
Auf
angeht.
jeden Fall. Ich würde gerne noch wissen, abschließend, was deine Theorie ist, wer RA9 ist, weil ich das die
Ja,
Lösung gelesen habe.
gute Frage, das hätte ich jetzt fast vergessen. Das hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, weil mir dann auch während unserem Gespräch gerade nochmal aufgefallen ist, dass ich gar nicht richtig verstanden habe, was letztendlich der Ursprung ist von diesem Abweichlerphänomen und was RA9 ist. Also mein Gedanke war halt irgendwie, dass der Gründer das irgendwie einprogrammiert hat in irgendeiner Form. Aber ob das der Fall ist, keine Ahnung. Aber du sagst, es gibt eine Auflösung dafür.
Ja, ich habe nämlich eine Theorie gehabt und danach dann bewusst gesucht, nachdem das Spiel zu Ende war. Und das ist tatsächlich die Wahrheit gewesen. Und zwar sind wir RA9, die Leute, die das Spiel spielen. Nämlich als das auf PlayStation erschienen ist, war auf der CD klein drauf gedruckt RA9. Das heißt, dass der
Okay.
Spieler selbst ist dieser Virus, der dafür sorgt, dass die Droiden ein eigenes Bewusstsein erlangen, weil wir ja die Entscheidung beeinflussen.
Okay. Ja, das ist
Das
ja
finde ich
sehr
richtig
meta
cool.
dann, aber.
Ja, dass wir
Ja,
Teil
aber
des Spiels sind
ist
dann
cool.
sozusagen.
Ja, das ist dann auch so nochmal so ein bisschen diesen, mit dieser Menü-Androiden, das
Genau.
nochmal so aufgreift. Ja, aber auf jeden Fall, ja, das finde ich auch lustig jetzt gerade.
Ja.
Also, ist auf jeden Fall ganz cool, ja, weil es auch im Spiel nicht aufgelöst wird, ja. Also,
Ja, wir
ja.
dachten ja auch zwischendurch, ob Alice es vielleicht ist oder so, weil die ja auch so seltsam behandelt wurde von anderen Droiden, aber es war ja dann nur einfach, weil sie selber eine Androidin ist. Aber dann dachte ich so, ich finde es ein bisschen auffällig, dass ich entscheide, wer jetzt sozusagen noch ein Androide ist und wer ein eigenes Bewusstsein entwickelt, und das ist tatsächlich Sinn der Sache, dass man AR9 selber ist.
Ja, also cooles Konzept. Kann ich
Ja.
jetzt spontan nicht in Frage stellen. Also ich finde es, also es regt gerade bei mir direkt so Kopfkino an, dass ich da jetzt
Ja.
direkt irgendwie drüber nachdenken muss. Also in dem Sinne ist es dann auf jeden Fall was Cooles.
Genau.
Ja gut, wir haben anfangs schon gesagt, wir wollen dann auf jeden Fall noch Beyond Two Souls und Heavy Rain spielen. Quantic Dream arbeitet gerade an einem Star Wars-Spiel, was in die Richtung gehen soll. Also wahrscheinlich dann auch wieder so diesen Style haben wird. Star Wars Eclipse heißt das. Ist aber, ich glaube, es gibt dafür so einen CGI-Teaser, wenn ich mich nicht irre. Aber noch keine konkreten Informationen, was da jetzt letztendlich ja, inhaltlich stattfinden wird. Hast du da Bock drauf auf so ein Star Wars-Spiel von denen? Oder sagst du, nee, die sollen lieber wieder ihre abgefahrenen Meta-Konzepte machen?
Nö, finde ich auch ganz cool. Wir müssen halt schauen, wie sie es dann genau umsetzen. Aber wie heißt das aktuelle Star Wars-Spiel mit Jedi?
Jedi Survivor heißt es.
Hilfe. Genau. Die finde ich auch cool, die Spiele. Also ich finde, das Universum gibt super viel her. Deswegen bin ich gespannt. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Können wir dann auch spielen.
Genau. Ja, wir schauen uns dann auf jeden Fall auch nochmal Heavy Rain und Beyond Two Souls an und wenn wir da Redebedarf haben, dann werden wir uns nochmal melden. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Spiel nachgeholt habe und ich danke dir für den netten Plausch dazu.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Möchtest du noch mal abschließend wiederholen, wo man dich finden kann?
Wer gerne liest und vor allem gerne Thriller- und Fantasy-Bücher liest, der findet mich auf Instagram und YouTube bei Satzzeichenchaos.
Cool. Und natürlich auch als Link in der Videobeschreibung.
Genau.
Genauso wie all unsere Social Links und Webseite von Power On Cast.
Genau.
Und
Jetzt auch bei
ja, in dem.
TikTok gerne folgen.
Genau, wir sind neuerdings auch bei TikTok, seit noch nicht allzu langer Zeit, da könnt ihr uns auch gerne mal abchecken. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Nina, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.